Jason Samlagana and du hörst Ramly Radio, die besten Podcast auf den LA Rams für Deutschland und die EU. Weißenhaus, Rams House.
Und damit dann auch wieder herzlich willkommen zu Ramly Radio, dem besten deutschen Rams Podcast. Ich bin der Simon und habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
Hallo Simon, hallo an alle Zuhörer da draußen.
Und wir durften endlich wieder Football sehen.
Ja, Rams Football vor allem, ganz, ganz wichtig. Ne?
Das ist ich habe ja tatsächlich das. Ich bin ja aufgestanden nachts, um das Kickoff-Spiel zu sehen. Cowboys Bucks, ganz genau. Ja. Das war schon cool.
Das hat schon ganz gut abgeliefert, das stimmt.
Es hat Spaß gemacht, aber Rams Football war dann doch noch mal was ganz anderes.
Das stimmt. Im Allgemeinen war durchaus ein interessanter Spieltag für den ersten Spieltag, muss man sagen. Ne?
Ich habe vor allem gestern die beste Art, Football zu gucken, entdeckt.
Die da wäre?
Manningcast.
Ach ja, ich habe
Manning Night Football.
Es gab aber auch nicht so schöne Kommentare. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen, hab's nicht.
Ich hab mir das Real Life angeguckt.
Ah, okay.
Ist im Game Pass drin?
Okay.
Und es fühlt sich an, wie mit ein paar Kumpels zusammen ein Spiel zu gucken.
Cool.
Weil die machen jetzt kein direktes Play-by-Play, sondern vielmehr, dass die jetzt irgendwie dann mal so ein bisschen analysieren, was dann gucken, was sie gerade cool finden. Zwischendrin ist bei Eli einfach ein Feueralarm losgegangen.
Okay.
Und hat dann natürlich haben die Manning-Brüder die ganze Zeit sich gegenseitig über sich lustig gemacht.
Ja, verständlich.
Zwischendrin hat Peyton irgendwie einen Playcall mitbekommen und hat sich quasi einen Ravens-Helm, der da lag, geschnappt. Den versucht aufzusetzen, ist erst gar nicht reingekommen wegen der Riesenstirn. Darüber hat sich Eli lustig gemacht, aber dann hat er den Playcall direkt perfekt wiedergegeben von einmal hören. Und zwar diese endlos langen Dinger mit Adjustments und allem.
Hat er noch drauf, der Junge.
Ja. Das ist der Supercomputer dazwischen über der Schulter ist. Funktioniert.
Wir schweifen ab. Wir wollen uns über die Rams unterhalten.
Ja, ich kann dir sagen, wenn es auch wieder Manning Night Football, wir spielen ja auch irgendwann nochmal Monday Night.
Ja.
Werde ich auf jeden Fall den Manning Cast gucken.
Ja, also, 34-14, Simon, haben wir gewonnen gegen die Bears.
Ganz genau.
Bevor wir ein bisschen eingehen, was so passiert ist im Spiel, wir haben ein bisschen was rausgesucht. Wie fandest du grundsätzlich jetzt erstmal so das Spiel?
Es hat mir Spaß gemacht. Ich würde generell erstmal so ein bisschen auf die Allgemeinheit eingehen. Ja. Also so, was Atmosphäre angeht und
ja.
So.
Ja.
Es war ja jetzt das erste Mal, dass wir im SoFi Stadium mit Zuschauern waren. Teilweise waren die Camera Angles ja richtig insane.
Ja.
Wenn sie dann irgendwie so durch die offene Seite reingeflogen sind mit einer Drohne.
Ja. Das stimmt.
Teilweise, wie die Leute dann da Spaß hatten. Das war cool.
Ja.
Und Atmosphäre war halt auch geil.
Der war richtig geil. Also es war auch vor allem sehr, sehr laut im Stadion, ne? Also
ja.
Ist ja auch so gebaut worden, das SoFi Stadium, dass sich der Sound aufs Spielfeld quasi überträgt, ne? Dass das gegnerische Team das natürlich schwer hat und die Kommunikation nicht so stattfinden kann, wie sie es gewohnt sind. Aber es war ziemlich laut und die Stimmung war echt. Das SoFi hat endlich diesen Einstand bekommen, was es verdient hat, letztes Jahr schon.
Ja, das ist warum das unter anderem kein offenes Stadion ist. Weil Elementschutz ist es ja nicht wirklich, außer dass es dir nicht die Birne verbrutzelt. Wie es das Kolosseum gerne getan hat.
Ja, gut, beim Kolosseum.
Wenn du auf der falschen Seite gesessen hast, bist du mit Sonnenbrand rausgegangen.
Beim Kolosseum ist nicht nur die Birne verbrannt, sondern auch Arme.
Rune kann davon ein Lied singen.
Ja, richtig. Ja, aber es war wirklich gut. Also auch der DJ, der da verantwortlich war für so
geile Lieder
und sowas, war richtig gut. Ich fand diesen Sunday Night Football Song auch ziemlich cool. Ich glaube, das war neu, wenn ich mich nicht
Den hat er da live remixed.
Das war cool. Also
den Song gibt's schon länger und ich finde den teilweise richtig insufferable.
Ja. aber war gut. Auch Sam Laganas Stimme wieder zu hören. Das war einfach ein geiles Gefühl.
Ja. Was ich sehr witzig fand, einer meiner absoluten Top-Workout-Songs wurde da gespielt.
Ja, das ist bestimmt wieder irgendwas Besonderes.
Deoro 5 Hours ist halt irgendwas Technomäßiges.
Okay, keine Ahnung, da bin ich nicht drin in der Musikbubble. Aber ja, war wirklich gut. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Video wieder gesehen, wo sich die Bears-Fans und die Rams-Fans ein bisschen auf die Kippe gehauen haben, aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Da
jede Stadion-Experience war in dieser Woche besser als die in Washington. Hast du das mitbekommen?
Was war da? Was war da?
Da ist ein Abwasserrohr über den Leuten gebrochen.
Nein!
Doch!
Scheiße, also im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße.
Ich hab irgendwo gesehen, dass es wohl angeblich nur ein Regenwasserrohr wäre. Aber selbst das?
Ach, das ist unangenehm. Oh, Kacke, Mann. Das ist
also im originalen Twitter-Post hieß es, dass es irgendwie Kackewasser regnet in Landover.
Ja, gut. Ja, passiert. Was mir aufgefallen ist, Der Fansound dieses Jahr war deutlich lauter als der Fake-Sound, den man letztes Jahr eingespielt hat. Also das war auf jeden Fall wieder noch ein deutlicher Unterschied, weil letztes Jahr hat man versucht ja mit so Fake-Sound ein bisschen die Fans zu imitieren, was jetzt nicht so gut gelungen ist. Das war
du
jetzt
mit dem. Du warst tatsächlich auch dazu angehalten, das auf einem konstanten Level zu halten. Das heißt, du durftest das nicht überschreiten.
Ja. Und da waren dann halt auch ein bisschen die Heimteams benachteiligt, bei denen grundsätzlich ein bisschen mehr Stimmung drin ist. Zum Beispiel das Arrowhead von den Chiefs, das Stadion, da geht's immer ganz gut ab. Da waren die halt ein bisschen benachteiligt. Aber grundsätzlich ist es geil, dass die Fans endlich wieder ins Stadion dürfen.
Ja.
Genau. Ja, bevor wir in die Analyse reingehen, möchte ich noch ein ganz kurzes Satz loswerden. In der Analyse bitte berücksichtigen, dass die Spieler zum allerersten Mal jetzt zusammengespielt haben. Ne? Alle Starter, die gestartet sind, also Cup, Stafford, Donald, Ramsey, wie sie alle heißen, haben in der Nacht von Sonntag auf Montag das erste Mal zusammengespielt. Und das sollte man immer bedenken. Also, dass da noch nicht alles so glatt läuft, wie man es vielleicht gewohnt ist, sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Ja, Simon. Geh mal rein in die Analyse, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe ja einiges zusammengeschrieben.
Ja.
Muss ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen?
Jetzt klopf dir mal nicht selber auf die Schulter. Das ist das erste Mal, wo du dir ein bisschen was rausgeschrieben hast. So,
das ist aber das erste Mal, dass ich das so ordentlich mache.
Ja, letztes Jahr habe ich nämlich immer gemacht, ne? Also klopf dir mal
nicht. Ich hatte auch immer eigene Notizen.
Ja, eigene Notizen. Das ist toll. Gut, fangen wir an.
Jo. Lass uns reingehen, generell also, erstmal ein bisschen.
Genau. Ja, fang an.
Wollen wir mit der Offense anfangen?
Ja, mach mal.
Und da können wir ja direkt sagen, dass es eine 34 Punkt-Totale ist. Das hättest du auch mal übersetzen können, was du hier reingeschrieben hast. Jetzt lese ich das gerade und wollte das so on the fly übersetzen und denke mir, what the fuck?
Tja, Simon.
Ja, wir hatten zweimal letztes Jahr in den 16 Spielen letzte Saison 34 Punkte. Damit sind wir jetzt schon halfway there von unserer Offense-Leistung in Explosivität oder High-Scoring-Games von letztem Jahr.
Das nach einem Spieltag. Das heißt schon was. Also, wir knüpfen quasi an die 2018er Saison an. Das ist schon mal nach einem Spiel bemerkenswert.
Ja, ansonsten Teamstats. Was habe ich in den Teamstats markiert? Ja, First Down. Das fand ich ganz krass, dass die Bears mehr First Downs hatten.
Ja.
Quasi relativ nah an den Total Yards dran waren. Und vor allem Time of Possession einfach 35 Minuten gegen 24.
Ja, die hatten standen deutlich länger auf dem Feld.
Richtig viel Time of Possession. Also, die haben quasi die Clock kontrolliert. Und das ist auch was ich nicht.
Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass die Drives der Rams schon ziemlich schnell gingen, ne?
Das ist was ich mir auch markiert habe, nämlich Drive Nummer 6 der Bears. Ziemlich zu Beginn des dritten Quarters hatten die einen 9 Minuten oder 9,5 Minuten 81er Touchdown Drive mit 16 Plays. Daraufhin haben die Rams den Ball bekommen und haben innerhalb von unter 3 Minuten auch 75er Touchdown gemacht.
Und mit und die Hälfte der Plays, also 8 Plays haben wir dafür gebraucht.
Ja, auch das halt viel Zeitline, viel Clock angehalten. Das ist krass.
Ja, wirklicher Unterschied. Grundsätzlich muss man sagen, die Offense der Rams war schon zügig unterwegs. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass McVay kein Timeout gebased hat. Kein einziges.
Das kann ich, wie ich es ja gesagt habe, das ist dann, wenn Jared Goff, ohne jetzt ins Goff-Bashing reingehen zu wollen, aber das ist das, was passiert, wenn Jared Goff an der Linie keine Adjustments machen kann, weil er Dinge nicht selber sieht.
Ja.
Und 15 Sekunden vor Ende der Play-Clock schaltet die Funkstrecke ab. Das heißt, dann hat er Sean McVay nicht mehr im Ohr. Und bevor dann irgendwie da das Desaster passiert, bricht McVay das lieber ab.
Ja.
Wenn er sieht, das Play, was ich da reingegeben habe, wird nicht funktionieren, Jared Goff das aber trotzdem weiter durchziehen will, weil er eben diese Dinge nicht sieht. Und da haben wir mit Matthew Stafford, der an der Line umbaut, der noch was sieht, eben dieses Problem nicht.
Ja, das hat man in der Einstellung ziemlich gut gesehen, dass er halt wirklich auch Spielzüge ändert und audibelt und Sachen halt verändert, weil er mit dem Blick, den er hat auf das Feld, eben Sachen erkannt hat, die vielleicht unter Umständen hätten nicht so geklappt, wenn er das jetzt nicht umgestellt hätte. Ich glaube, ein einziges Mal sind wir über die Zeit gekommen, aber da hat man die Strafe in Kauf genommen, um zu punten dann. Man wollte halt die Bears ins Offside locken und hat halt nicht geklappt. Aber alles in allem muss man sagen, dass da schon Zug dahinter war. Also die Spielzüge sind flott gegangen. Und ja, also alles in allem war da Feuer drin.
Ja.
Auf jeden Fall. Da muss ich mir jetzt wieder auf die Schulter klopfen. Ich hatte zu 2 Dritteln mit meiner Vorhersage recht. wie der erste Touchdown ablaufen wird. Ich habe gesagt, ein Play-Action-Deep-Ball auf DeSean Jackson, habe ich gesagt. Und es war ein Play-Action-Deep-Ball auf Van Jefferson. Also 2 Drittel Mehrheit hat hier überstimmt. Ne? Also Prediction hat gut funktioniert, sagen wir es mal so. Aber ja, komm, geh mal auf den Touchdown ein, Simon, würde ich sagen. Was hast du da gesehen?
Das war ja natürlich geil. Also du hast erstmal das war ein designtes Play. Beziehungsweise, es war kein designter Deep Ball. Das war mehr die Option, wenn der offen ist, dann kannst du gerne die Option ziehen. Und das macht Stafford halt gerne. Du hast gesehen, es kam aus einem Rollout Pass. Und Matthew Stafford sieht irgendwie noch nicht so ganz komfortabel mit den Rollouts aus.
Ja, stimmt. So ein bisschen, wie soll man sagen, stockend, keine Ahnung, mir fällt es jetzt zu dicht
geworden. Interessant ist, normalerweise gehen die Post-Routes, also tief gehen und dann irgendwie dann zur Seite einschlagen im 45-Grad-Winkel, geht normalerweise in die Seite des Rollouts, weil dass der quasi mit dem Quarterback dann noch parallel läuft, dass du das weiter im Blick behalten kannst. Der, den wir jetzt geworfen haben, der ging aber nicht mit dem Quarterback mit, sondern davon weg. Das war quasi die Post-Out. Und das ist auch immer noch mal ein bisschen krasser zu werfen, quasi entgegen der Laufrichtung. Musste erst stehen bleiben und dann richtig tiefen feuern. Hat mich überrascht, dass es das Van Jefferson es war. Was mich viel mehr überrascht hat, ist, dass die Chicago-Spieler da quasi mit ihren Händen in Taschen gestanden haben.
Ja.
Diesen Touchdown hätte man leicht verhindern können.
Ja, das stimmt.
Das ist also kein College-Football.
Ich habe nachdem dann den Ball gefangen hat und dann quasi auf die Knie gegangen ist und diesen Purzelbaum gemacht hat, habe ich eigentlich gedacht, das Play ist beendet. Aber dass er dann halt aufsteht und weiterläuft, hätte ich nicht damit gerechnet. Ne? Das aber ist klar, wenn die Spieler ihn nicht berühren, dann läuft er halt weiter, was man ja von dem College lernt.
Du musst in der NFL, nein, im College ist es nämlich anders.
Okay.
Im College bist du, sobald du den Boden berührst, down.
Ah, okay.
In der NFL musst du erst down getouched werden.
Ah, okay.
Sobald im College ein Knie unten ist, ist Spielzug zu Ende.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Alles klar. Du darfst quasi aus einem Diving-Catch nicht mehr aufstehen im College, in der NFL schon.
Okay. Interessant.
Und worauf ich quasi hinaus will. Das ist nicht College, du musst es deinen Spielern beibringen. Mhm. Und das war jetzt nicht, dass das irgendwie wäre vertretbar irgendwie gewesen, wenn das Rookies gewesen wären, aber da war teilweise Veteranen mit dabei beteiligt, der Safety, der da noch stand.
Ja. Ja, hat er schnell gecheckt, dass er da nicht berührt wurde und verdient der Touchdown dann. Und
das war ein Heads-up-Play.
Ja. Was man grundsätzlich sagen muss, so ein bisschen zu dem Offense-Stil, dass McVay jetzt nicht unbedingt was Neues gezeigt hat. Es war viel Play-Action und viel Motion. Also das, was auch unter Goff relativ gut funktioniert hat, sagen wir es mal so. Ja. Bis jetzt hat man da noch nicht so viel Neues gesehen. Ich denke mir, warum sollte man auch was verändern, wenn das Zeug, was funktioniert hat, weiterhin funktioniert? Deswegen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt was Neues reinbringen.
Du musst auch nichts Neues reinbringen. Das Einzige, was halt ist mehr designte Deep Ball Pässe.
Ja.
Die du halt reinbringen kannst, weil der E-Dot wird mit Matthew Stafford einfach höher sein. Und aber das ist jetzt nicht, du bist jetzt nicht gewechselt von Jared Goff auf, sagen wir mal, Jalen Hurts. Oder auf John Wolford, wo du dann plötzlich Read Option mit reinbringen kannst.
Hm.
Das System neu ist, hätte ich auch erst gar nicht erwartet. Nee. Das Einzige, was halt wieder sein kann, ist, dass wir wie das letztes Jahr sind ja diese ganzen Motions mit reingekommen.
Ja.
Ja, da ist dieses Jahr in der NFL noch nicht so eine richtig neue Bewegung einzusehen. Also es ist ja irgendwas kommt immer neu mit rein, was ein Team das letzte Jahr richtig erfolgreich gemacht hat. Es könnte sein, dass mehrere andere NFL-Teams das jetzt mehr mitmachen. Also zum Beispiel in dem Philadelphia-Jahr haben die quasi mit die ersten in der NFL oder mit am meisten die RPOs, also diese Run-Pass-Options, verwendet. Und das ist heutzutage ja jetzt wieder richtig groß. Darauf hinaus geworden. Und so wird das vermutlich mit den Options sein, bis dann eben wieder das nächste Ding kommt.
Jo, dann es waren die nächsten beiden Drives so ein bisschen, ja, waren schon ganz gut, aber es hat dann schlussendlich leider nicht für den Touchdown gereicht. Ich glaube, es war ein oder zweimal Misskommunikation zwischen Stafford und den Receivern. Ich glaube, einmal was Cup und einmal was Woods, die da nicht vielleicht die Route so gelaufen sind, dass es dann am Ende gereicht hat. Aber wir haben einen zuverlässigen Kicker mit Matt Gay, Gott sei Dank, dass wir dieses Problem aus letztem Jahr endlich behoben haben. Weil, wenn wir uns alle daran zurückerinnern, letztes Jahr die Kickersituation war, bis Matt Gay da war, Katastrophe.
Das Sam Sloman-Experiment.
Ja, angefangen mit Sloman, dann war, wie heißt er? Der hat sich verletzt.
Kyle Forbath,
genau. Und dann schlussendlich Matt Gay. Also, Gott sei Dank ist dieses Problem aus der Welt geschafft.
Ja. Apropos, ich glaube, 49 Yard
Field Goal war dabei von ihm. Also, sehr, sehr solide und ein verlässlicher Kicker, auf den man sich halt eben verlassen kann.
53 war das längste.
Oder 53 sogar, ja. Also 50 plus Field Goal ist schon.
53 ist schon ganz gut. 22.
Ja. Also Gott sei Dank ist das Problem behoben.
Apropos Problem, hast du Greg Sörlein mitbekommen?
Ja, Katastrophe. Die Cowboys haben übrigens Learim wieder verpflichtet für den Practice Squad. Habe ich gelesen. Ja. Aber Sirlein war ja, naja, ja. Ich glaube, ich habe irgendeinen Tweet dazu rausgehauen. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Aber das war nicht schön. Und das ist auch nicht der Sirlein, der bei den Rams gekickt hat.
Ja, aber...
Achso, ja, warte. Ich hab's, was ich getwittert habe. Greg Sirlein in Los Angeles. Das ist ein Bild von Greg Sirlein dann zu sehen. Und Greg Sirlein in Dallas. Das ist ein Bild von Sam Sloman zu sehen.
Der war gut. Den habe ich auch geliked.
Das war gut, ja.
Du hast dich mal ein bisschen wie Sosa gefühlt den Abend.
Ja, durchaus.
Immer auf den Slowman so drauf.
Ja, genau.
Cybermobbing.
Ja. Da enthalte ich mich
jetzt. Verdientes mal. Cybermobbing.
Grundsätzlich, Simon, war die erste Halbzeit dann schon ganz in Ordnung, ne? Also, gab jetzt dann.
Offensmäßig auf jeden Fall. Es hat sich in der ersten Halbzeit doch dann ordentlich nochmal, es ging ja dann quasi mit einem Bears-Touchdown sind sie rausgegangen.
Ja.
Aus der ersten Hälfte. Und dann hat sich's doch nochmal ordentlich eng angefühlt.
Ja, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das noch irgendwie aus der Hand geben, beziehungsweise dass es wirklich eng wird. Klar waren die Bears zeitweise auf 7 Punkte dran oder so, aber es hat sich nicht angefühlt, als wenn wir da jetzt arg ins Schlittern kommen würden.
Nächste, was sie jemals waren 6 Punkte und das war quasi 6 Punkte. War quasi direkt vor der Halbzeit.
Ja. Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir da das Ding dann auch runterspielen, beziehungsweise dann halt auch am Ende gewinnen. Genau. Von DeSean Jackson hat man nicht so viel gesehen. Was vielleicht ein bisschen mit reinspielen könnte, ist, dass er ein bisschen angeschlagen war noch vor Beginn. Aber er hat trotzdem zwei oder ein paar Snaps hat er bekommen.
DeSean Jackson hat einige Snaps bekommen sogar.
Ja.
Hat 14 Snaps gespielt, also quasi etwas mehr als ein Viertel.
Aber er ist nicht so aufgefallen, wie man es vielleicht erwartet hätte.
Teilweise ist diese Rolle des Deep Threats ja auch gar nicht, Bälle zu fangen. Ich habe es hier ja auch rausgeschrieben bei dem langen Higbee-Catch.
Ja.
Hat DeSean Jackson die Clear-Out-Route gelaufen. Das heißt quasi tief gehen, den Safety mitziehen, damit wie heißt es wieder, dass Higbee dann Raum für Yards after the Catch hat.
Ja, das ist schon klar.
Das ist schon eine Rolle, die siehst du auf dem Statsheet nicht, aber die ist unglaublich wichtig.
Ja.
Gerade in einer Jack-Heavy Offense, wie wir sie haben.
Ja, also ich wollte jetzt dann natürlich nicht seine Rolle schmälern dadurch, aber das, was das reine Pässe empfangen und sowas betrifft, also oder fangen, da hätte man oder war zu erwarten, dass er da vielleicht ein bisschen mehr eingebunden wird. Aber natürlich ist seine Rolle da, das Feld zu öffnen, sehr, sehr wichtig und hat auch zum einen oder anderen Mal zum Erfolg geführt. Von daher, war eine sinnvolle Verpflichtung nach Spiel 1, sagen wir es mal so. Von wem man gar nichts gesehen hat, war Sony Michel.
War auch meiner Meinung nach zu erwarten.
Ja. Hast du dir das eine Video angesehen, was ich dir geschickt hatte noch?
Wo er den Passblock.
Ja. Was ein Passblock sein soll, wollte oder sein werden wollte, wie auch immer. Sah ein bisschen lustig aus. aber ich glaube, der bekommt noch eine größere Rolle in den nächsten Spielen. Also, der muss sich auch noch ein bisschen akklimatisieren in L.A. Ja, zweite Halbzeit Offense, Simon?
Ging ja schon gleich großartig los.
Ja. Eine Bombe auf Cooper Kupp.
Absolute Bombe. Viele nennen das eine Blown Coverage. Also dass quasi ein Safety oder ein Corner sein Assignment verpasst oder quasi eben in einer Zonenverteidigung gibst du ja immer an deinen nächsten Spieler weiter, dass dann da die Kommunikation nicht gestimmt hat. Also wie ich es gesehen habe von teilweise Analysten, war das wohl irgendeine Art von Cover 6, wo das einfach genau der richtige Playcall für war. Beziehungsweise das, was auch noch passiert ist, dass Das Stafford, das ist der Take von Dan Orlovsky gewesen. Ehemaliger Quarterback. Hauptsächlich bekannt dafür, dass er mal für aus seiner eigenen Endzone rausgelaufen ist und dann mit einem Safety kassiert hat. Bei einem Dropback.
Okay.
Keine Ahnung, wollte ich einfach mal nur erwähnen.
Mhm.
Auf jeden Fall, der hat immer mal ganz gute Analysen. Und er meinte, dass Stafford quasi den Safety mit einem Staredown manipuliert hat. Also er hat ganz klar von der Körperhaltung und vom Gesicht her alles auf einen Pass auf Woods gezeigt. Der Safety hat darauf reagiert und daraufhin hat Stafford ihn dann fliegen lassen.
Okay. Also und war schon eher Staffords Beitrag als die Bears Defense, da versagt hat er.
Ja, das ist eine Kombination aus guter Manipulationsarbeit von Stafford und dem absolut falschen Playcall für diese Situation der Bears. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Corner geschlafen hätte.
Hm, okay. Grundsätzlich muss man aber auch mal sagen, dass Cooper Kupp da jetzt nicht unbedingt langsam war, ne? Also er ist ja ein bisschen zählt nicht zu den schnellsten Receivern, aber er ist trotzdem flott unterwegs. Aber dass er dann sich so freispielen kann, ist schon ganz, ganz gut anzusehen gewesen.
Route Running.
Ja. Absolut. Ja, aber auch hier wieder, da konnte man auch wieder sehen, was für Potenzial in Matthew Stafford steckt und was für Potenzial auch in Verbindung mit McVay's Play Calling steht. Also da können wir uns, glaube ich, echt noch auf ein paar schöne Schmankerl freuen.
Ja.
Dann der Touchdown von Woods, also der war ja absolut krank.
Wie er den noch runtergepflückt hat.
Also,
dass er da noch die Füße runterbekommen hat.
Ja, also im Live-Play hätte ich nie gedacht, dass der noch drin ist, ne? Aber wenn man dann die Wiederholung immer sieht, ist es einfach brutal krass, wie die dann wirklich noch die Füße in die Zone reinbekommen. Das ist unfassbar, ne? Was die für eine Körperbeherrschung teilweise haben.
Woods ist tatsächlich dafür bekannt, da habe ich jetzt vor kurzem erst wieder was gesehen. Übers letzte Jahr war er irgendwie der Spieler mit den drittmeisten Catches einen halben Yard von der Sideline entfernt.
Uff.
Oder okay. Unter einem halben Yard. Also wirklich Toe-Drag-Swag. Das kann er.
Das ist krass. Und zeigt natürlich auch wieder, was für Potenzial in Woods steckt. Aber das wissen wir ja schon.
Bobby
ist ja
Trees
bekannt, ist ja schon länger bekannt. Genau. Für wen es mich auch gefreut hat, war Henderson. Der hat ein ganz gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit war das Run-Game der Rams nicht so vorhanden. Ist in der zweiten Hälfte aber deutlich besser geworden.
Nicht so vorhanden. Wir standen teilweise auf 2,5 Yards pro Attempt.
Aber 2,5 Yards sind 2,5 Yards. Ja, aber wie gesagt, ist halt einfach in der zweiten Halbzeit besser geworden. Und man konnte sehen, dass Henderson da durchaus ein fähiger Running Back ist.
Auf jeden Fall. Er hat ja auch den Touchdown gehabt.
Ja.
Ich hätte gedacht, dass Kupp da reinkommt auf dem Screen, aus dem Screen Pass raus.
Ja.
Aber der Effort war ja auch insane. Was er da rausgehauen hat.
Ach so,
wie er
sich
da mit dem Spin-Move und allem noch nach da vorne gearbeitet hat.
Das stimmt. Ja, aber auch Kupp hat sich da zweimal super freigespielt oder durchgetankt, besser gesagt. Also habe ich gedacht, der hätte schon dreimal auf dem Boden sein müssen, ne, und hat es immer wieder geschafft, da rauszukommen.
Ja.
Also, ja, waren viele gute Sachen dabei. Auf das Passer-Rating von Stafford will ich mal ganz kurz ansprechen. Er hat ein Passer-Rating von 156,1. Das war sein Karrierehoch. Also noch nie so ein gutes Passer-Rating gehabt. Das perfekte Passer-Rating wäre 158,3. Also war gerade mal 2,2 Punkte unter dem perfekten Passer-Rating. Und das im ersten Spiel in einer neuen Mannschaft mit einem neuen Coach, mit einem neuen Playbook. Das ist wirklich bemerkenswert.
Ich möchte kurz darauf eingehen, dass Passer-Rating eine verdammt dumme Statistik ist.
Ja, es wird trotzdem, die Quarterbacks werden trotzdem dran gemessen, Simon.
Ja, aber es ist, wenn er jetzt statt einer Incompletion einen Sack gehabt hätte, wäre das Passer-Rating perfekt gewesen. Passer-Rating ist so eine überbewertete Statistik. Die Formel ist absolut veraltet. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist das Completion Percentage in dieser Formel. Also jetzt irgendwie einen. Es ist etwas, das man nebenbei erwähnen kann. Ein hohes Passer-Rating oder ein tiefes Passer-Rating. Aber es ist nichts, was man wirklich benutzen kann, um die Performance eines Quarterbacks zu bewerten. Drew Brees hatte irgendwann mal ein 6-Touchdown-Spiel, aber hatte kein perfektes Passer-Rating.
Ja, du brauchst dir auch nochmal angucken gegen die Bears seit 1960, was da für Passer-Ratings. Da ist auch ein Teddy Bridgewater mit 154,4 dabei.
Da siehst du es wieder.
Ja.
Teddy Checkdown. Wenn du halt eine hohe Completion Percentage hast, mit aber einem relativ tiefen Yards per Attempt, ist das immer noch super gut fürs Passer-Rating.
Ja.
Und deswegen ist es ein nice to have, aber im Endeffekt ist es mir in der Evaluation eines Quarterbacks 100% egal.
Was aber viel wichtiger ist, dass er im ersten Spiel oder beim ersten Start im neuen Team 300 plus Passing Yards hatte.
Das ist
drei Touchdowns und keine Interception. Und
das ist was viel Interessanteres.
Das hat noch kein Quarterback in der NFL-Geschichte geschafft, ne? Also, und da waren da natürlich einige dabei, die
ich
durchaus das
Potenzial. Möchte was anderes, wir hatten, habe ich's aufgeschrieben, in 2020 hatten wir insgesamt 250 plus Yard Touchdowns.
Okay.
Das hatten wir jetzt im ersten Spiel.
Ja.
Wie Sie sehen, Deep Balls are back on the menu.
Es funktioniert. Also das, was sich die Rams erhofft hatten mit dem Trade, hat im ersten Spiel schon ganz gut funktioniert.
Ja.
Ja, möchtest du noch was zur Offense ergänzen, Simon? Wie
O-Line.
Fandest du unsere O-Line? Ja, wie fandest
stark.
Du unsere O-Line?
Bis auf die stark, Penalties und den einen Sack. Gerade gegen den guten Interior Pressure, es ging die gute Interior Defense der Bears stark.
Ja.
Was,
auch keine Turnovers
ansonsten,
zugelassen oder so?
Ja, keine Turnovers. Und was ich noch absolut raushauen will, Khalil Mack hatte einen Tackle und gerade mal zwei QB-Hurries.
Ja. Das stimmt.
Also Rob Havenstein, nachdem ich ja einige noch danach gefragt haben, ihn in der Offseason zu traden, der hat aber mal richtig stark.
Ja. Und auch Sender, was ja auch noch ein großes Fragezeichen war, bis Kickoff quasi, mehr oder weniger. Brian Allen hat das auch ganz gut gemacht. Zum ersten Mal mit Stafford in der Kombination hat ganz gut gewirkt. Und naja, Whitworth ist Whitworth, den braucht man nicht groß reden, denke ich.
Das ist ja wieder das O-Line-Ding. Wenn du keine expliziten Namennennungen im Broadcast hörst, ist das meistens ein gutes Ding. Whitworths Name wurde nicht einmal in den Mund genommen.
Ja.
Das heißt, er hat vermutlich ein gutes Spiel gemacht.
Wenn er vielleicht angesprochen wird, dann vielleicht wegen seinem hohen Alter und dass er immer noch auf dem Niveau spielt, aber.
Ja, doch, sein Name wurde einmal genannt, weil es sind ja die beiden ältesten Tackles haben ja beide gespielt.
Ja, stimmt, genau.
Und Whitworth sah deutlich besser aus als Jason Peters.
Ja, Jason Peters hat ja auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ne? Auch letztes Jahr bei den Eagles, deswegen ist er ja da nicht mehr. Glaube ich, auch im Spiel gegen die Rams zwischenzeitlich mal draußen gewesen, weil irgendwas war.
Jason Peters war ja eigentlich schon retired.
Ja.
Und sie auch währenddessen die Story erzählt, bis dann auf der Hälfte des Camps irgendwann dann Tevin Jenkins sich verletzt hat.
Ja, aber sah gut aus, die O-Line. Ja. Kann auf jeden Fall sehr gerne so weitermachen.
Ja.
Genau. Dann möchtest du noch was ergänzen zur Offense?
Nö, nicht wirklich.
Nicht wirklich. Dann gehen wir rein in die Defense, Simon.
Jo. Defense. Ich möchte wieder was, lass uns erstmal kurz auf Snap-Zahlen eingehen.
Yep.
Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, Kenny Young, alle Snaps gespielt.
Hätte niemand gedacht, glaube ich, wie wir den getradet haben, dass der sich so entwickelt.
Nö. Hätte keiner gedacht. Aber solide.
Ja. Und ein wichtiges Play hat er gemacht, ne?
Ja.
Der hatte den Ball abgefälscht, dass der David Long die Interception fangen konnte.
Ja. Ansonsten, Terrell Lewis hat ungefähr ein Viertel aller Snaps gespielt.
Mhm.
Und wenn Aaron Donald nicht den einen Sack gemacht hätte, dann hätte Terrell Lewis den gemacht. Der war auch tief im Backfield.
Ja.
Unsere Starting Cornerbacks sind quasi Darius Williams, der sehr super viel im Slot gespielt hat, Jalen Ramsey und dann
David Long, bis er sich verletzt hat.
Der dann aber Muskelkrämpfe hatte.
Ja.
Und das ist Robert Rochelle, der Rookie, reingekommen.
Der hat es gut gemacht.
Auf jeden Fall.
Der hat den auch den einen, ich glaube, das war ein Vierter und noch irgendwas von den Bears, hat den Ball da gut abgeblockt, muss man ganz einfach sagen. Und ist ja jetzt auch nicht irgendwie negativ aufgefallen. Also hat hat die Rolle von David Long sehr gut
vertreten. Muss nochmal gucken. Wir hatten einen Sebastian Joseph Day, hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Mit etwa 75% und dann auch mehr oder weniger ersetzbar noch Greg Gaines macht jetzt im dritten Jahr deutlich mehr Snaps mit ungefähr 36. Finde ich auch interessant, dass Greg Gaines mehr Snaps hat als A'shaun Robinson.
Ja, das stimmt. Was auch bemerkenswert ist, dass Jonah Williams ein paar Snaps bekommen hat. Fand ich auch interessant. Also, dass da ein bisschen Rotation in der Lineman reingekommen ist.
Ein bisschen Rotation, Line-Rotation hat's da immer.
Ja, aber dass halt Jonah Williams dann so viele Snaps bekommt, ist schon ein gutes Zeichen, dass er auch auf dem richtigen Weg ist. Lass uns noch kurz über Ramsey reden, Simon. Ich glaube, ja.
War geil.
Was willst du sagen?
War geil.
War wirklich geil. Also er spielt quasi das, was er letzte Saison auch gespielt hat und in einer Perfektion, dass es einem schon echt übel werden sollte als Receiver der gegnerischen Mannschaft. Slot Cornerback, hat Robinson wieder aus dem Spiel genommen. Receiver waren eigentlich gar nicht vorhanden bei den Bears. Und auch die Tackles, die er gemacht hat, die saßen. Da. Ja. Weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also, ja, das, was Brandon Staley im letzten Jahr beigebracht hat, macht er jetzt halt einfach weiter.
Du kannst ja auch mal gucken hier. Allen Robinson, 11 Targets, gerade mal 6 Receptions für 35 Yards.
Ja. Ich habe den deutschen Cast geguckt, ich habe es über der Zone geguckt. War nicht schlecht.
Wie war das?
War gut. Hat mir gut gefallen. Der hat ja dann 2 Tackles hintereinander gemacht, Ramsey. Einmal auf der rechten Seite des Spiels und einmal dann unten auf der linken Seite. Hat ein Kommentator gesagt, Ramsey ist überall, also überall zu finden. Und ich glaube, in der Situation, also so wie sie ihn einsetzen, ist perfekt für Ramsey.
Auf jeden Fall. Der hat ja teilweise im Slot gespielt, der hat teilweise im, gespielt? An der Outside.
Ja.
Was ja viele noch im Voraus hatten. Oh, Darrell Mooney, Jalen Ramseys Vater.
Ja, ja.
5 Receptions, 5 Receptions, 26 Yards.
Ja.
Bitch, please.
Ja. Aber das ist halt die NFL-Bubble, ne?
Overreactions.
Ja. Richtig. Aber Ramsey, absolut, absolut gut. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass Tyler Rapp so viel oder eigentlich alle Snaps gemacht hat. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht, Taylor Rapp. Hätte ich nach der letzten Saison nicht erwartet, dass er da wirklich alle Snaps bekommt. Und Terrell Burgess relativ wenig. Ich gucke gerade, Burgess, der ist gar nicht gelistet. Hat Burgess nicht gespielt?
Nee, hat er nicht.
Okay.
Warte mal, lass mich gucken. Defensive Snaps.
Der ist nicht gelistet auf der Liste. Fällt mir gerade erst auf.
Nicht, auch auf PFA. Terrell Burgess hat nicht gespielt.
Wow. Okay. Also, überraschend dann. Jetzt erst recht als vorher schon. weiß nicht, ob da irgendwas war, kann ich gerade echt nicht sagen, verletzungsmäßig oder sowas, oder halt einfach nicht eingesetzt wurde. Vor allem, dass Nick Scott da gespielt hat statt Burgess. Naja, wie dem auch sei. Aber
fällt Rap mir hat, auch gerade erst auf.
Mir auch. aber Rap hat ein gutes Spiel gemacht, hat dann seine Tackles gemacht. Also scheint so zu sein, als wenn er da ein bisschen aus dem Loch, wo er letztes Jahr war, herauszukommen. Wie interpretierst du die Leistung von Fuller als Playcaller der Defense?
Solide.
Solide, ne? War jetzt nicht aufgeregt oder unaufgeregt, oder, also ja, war solide. Denke ich auch.
Ja, da bin ich doch sowieso immer, Jordan Fuller kann, ist super. Ich bin ein großer Fan.
Ja, klar, nach letztem Jahr muss man das eigentlich auch sein. Was so ein bisschen auch in der Rams-Bubble, auch bei uns im intern, oder was heißt intern, auf dem Discord-Server so ein bisschen besprochen wurde, war unsere Run-Defense, Simon.
Da möchte ich was zu sagen.
Ja, bitte.
Die Rams haben sehr viel Soft gespielt.
Ja.
Du hast eine prinzipielle Kalkulation. Du hättest ganz klar irgendwie noch einen dritten Safety mit reinbringen können, viel noch tief spielen, um das wirklich down zu shutten. Aber was hast du lieber? Ein super langes, zeitverbringendes Run-Game und dafür machen sie halt nichts im Pass-Game. Und das ist einfach, wie moderne NFL-Offenses NFL-Defenses funktionieren. Du hast viel lieber eine schlechte Run-Defense. Und ist das, was persönlich ich auch so sehe. Gib ihnen das Run-Game, aber schatte den Pass zu, weil dann kommst du irgendwann in eine dritter und Spätsituation, weil mal irgendwer einen Tackle for Loss gemacht hat. Oder auch vierter und lang, weil es irgendwie einen Sack gab. Und das ist so, wie ich das sehe.
Ja. Sehe ich ähnlich. Außerdem muss man auch dazu sagen, war wieder das erste Spiel, keine Overreaction. Und wir vergleichen die Rams-Defense mit letztem Jahr. Da waren wir Nummer 1. Und auf dem Niveau die Defense zu halten, ist wirklich, wirklich schwer. Zudem kommt dazu, dass wir mit Raheem Morris einen neuen Defense-Coordinator haben, ne? Also ganz entspannt bleiben, ne? Und wenn wir am Ende gewinnen, ist doch scheißegal grundsätzlich, wie viele Punkte wir da am Ende erlaubt haben. Und wir haben jetzt eine Offense, die Punkte macht. Ja. Muss man halt auch einfach mal dazu sagen, ne? Also bleibt schön im Schlüpper, entspannt euch und
Weil David Montgomery ist auch ein wirklich guter Running Back. Der hat viele Tackles gebrochen.
Ja.
Erst wenn, es wird eine Overreaction, wenn man es wirklich auch dann zu tatsächlich guten Game Results führt, dann ist es eine Reaktion wert. Weil auch so, die Lions haben viermal, oder was war's? Was haben sie gemacht? Ich hab das.
Die Bears, nicht die Lions.
Die Bears haben ja Fourth Down Conversions, 0 von 4.
Ja. Das stimmt. Also, einfach entspannt
sie
bleiben,
haben,
ne?
Einmal genau gepuntet.
Ja. Und das gut, waren wir haben auch nur einmal gepuntet.
Das waren Vierter und Zwei im Rams-Territorium. Ja. Verstehe jemand das Play-Calling?
Ja. Egal, das sind die Bears, die machen Bears-Sachen. Ja. Und deswegen einfach entspannt bleiben. Wenn sich wirklich so drastisch entwickeln sollte, muss man da klar gegensteuern. Aber nach einem Spiel da gleich hier irgendwie hier die Keule zu schwingen, ne? Einfach entspannt bleiben. Genau.
Eine schlechte Run, die ist etwas, was man verkraften kann.
Ja. Special Team, Simon.
Nicht viel von gesehen.
Ne, stimmt. Also die wichtigsten Fragen, wer Punt oder Kick-Returner ist, wurden mehr oder weniger nicht geklärt. Ich glaube, Kick-Returner war Jack Funk aufgestellt und Punt-Returner
hat keinen Kick returned.
Was?
Und Jack Funk hat keinen Kick returned. Er war
ja, da. Ja, aber er war hinten im Backfield gestanden. Er war im Backfield gestanden. Ja. Und Punt-Return hat mir nicht gefallen, dass der Cooper Cup da stand, muss ich ganz ehrlich
sagen. Das ist in einer sie haben gesagt, irgendwie in Fair-Catch-Situationen stellen sie ihn da einfach hin.
Ja, aber kann man das vorher so berechnen, kann man das vorher berechnen, dass das eine Fair-Catch-Situation wird? Kann man das? Also ich denke, ich halte es für unwahrscheinlich, dass man das vorher analysieren kann, dass das ein Fair-Catch wird. Ja. Weißt du nicht, wie der pandet am Ende, der Panther?
Ja.
Halte ich für schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, viel wird sowieso nicht returned.
Wenn wir mit der Offense so weiterspielen, dann nicht, das stimmt.
Ja, auch unabhängig davon, was wollte ich sagen? Ja, Punt-Returns sind was? Du sprichst von einem guten Punt-Return, wenn es irgendwie 8 Yards sind.
Ja. Alles, was über 5 Yards ist, ist, glaube ich, schon gut, ne?
Ja.
Von da, ja. Aber man stellt halt trotzdem Cooper Kupp da hinten nicht hin, ganz ehrlich.
Ja.
Ja, aber das sind wir wieder bei der Diskussion vom letzten Jahr. Die will ich eigentlich nicht normal führen.
Ja.
Genau. Simon, wir haben noch einen Gameball zu vergeben.
Ja, das haben wir. Das ist relativ einfach für mich.
Ja.
Ich möchte Honorary Mention Rob Havenstein, dafür, dass er Khalil Mack den ganzen Tag quasi aus dem Game genommen hat. Ja, wir haben ein paar Turnovers nicht erwähnt. Force Fumble von Justin Hollins.
Stimmt, ja.
Justin Hollins.
Ja. Und die Interception von David Long.
Ja. Die ja getippt wurde in der Endzone. Das war ein geiles Ding.
Ja, war ein geiles Ding. Stimmt.
Gameball ist im echten Leben an Matthew Stafford gegangen. Es führt kein Weg dran vorbei.
Ja. Und an Kroenke hat auch hinbekommen.
Yay, der Owner gibt sich einen Gameball.
Nein, der Coach hat den Owner einen Gameboy gegeben. Ne?
Ja, der Coach gibt dem, der sein Gehalt bezahlt, einen Gameboy. Krasses Ding.
Ja, er hat auch gut gespielt, Kroenke, muss man dann einfach sagen.
Schwachsinn.
Ja, so sind sie halt. Aber ich gehe auch mit Stafford, dass man nach der Leistung schon durchaus einen Gameboy ihn angeben kann. Genau.
Ich habe ganz kurzer Ausblick. Dummeres gehört als dem Team-Owner eine Gameball zu geben, Alter.
Das hat er aber schon mal bekommen. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Situation. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich nach dem ersten Spiel im SoFi Stadium.
Könnte durchaus gewesen sein, ja. Und jetzt war es das erste Spiel im SoFi Stadium mit Zuschauern. Ja.
Ich kotze gerade ein bisschen intern.
Ach, mein Gott, ist halt so. Nächste Woche geht's gegen die Colts.
Jetzt hast du schon meine Namensfähigkeiten.
Ja, toll. Danke. Geht gegen die Colts. Die Colts haben gegen die Seahawks verloren. Auch mit einem neuen Quarterback in Form von Carson Wentz.
Wir haben nicht mehr die Narrative. Jared Goff versus Carson Wentz. First und Second Round Pick aus einem Draft.
Der hat relativ solide gespielt, aber ist jetzt auch nicht so besonders gut aufgefallen. Trotzdem sollte man die Colts nicht unterschätzen, weil sie haben Rodrigo Blankenship. Yeah!
Witzigstes Ding, der hat auf seinem Instagram und Twitter im Nachhinein noch rausgehauen.
Das Bild habe ich auch gesehen.
Bild mit DK Metcalf. Ja, wir spielen beide denselben Sport und wir sind beide verdammt gut darin.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch gesehen.
Ich liebe Rodrigo Blankenship.
Das ist einfach geil, der Typ. Ja, nicht zu unterschätzen, aber ich denke, machbare Aufgabe auf jeden Fall. Und wenn wir dann mit 2-0 gegen die Bucks antreten, haben wir da eine ganz gute Base.
Das wird
die erste Herausforderung. Und der erste Gradmesser, wie die Rams dann tatsächlich dastehen.
Ja.
Ja. Genau. Spiel ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Könnte nur über den Game Pass oder über die Red Zone, beziehungsweise die deutsche Red Zone Endzone auf der Zone. Oh Gott, das waren jetzt viele Zones. Verfolgen. Kommt leider nicht im Free TV. Und wir twittern natürlich. Und wer sich das ganze Spiel gegen die Bears nochmal durchlesen will, wir haben vor, glaube ich, 10 Minuten oder sowas die Review online gestellt und da kann man nochmal nachlesen, wie das Spiel so gegen die Bears gelaufen ist und ein bisschen unsere Einschätzung dazu lesen. Genau. Ich habe nichts mehr.
Ich bin auch relativ raus.
Relativ heißt?
Ich was ich mir noch mal rausgelesen habe, was interessant wird, ob Cornerback Xavier Rhodes spielen wird. Der war letzte Woche inactive und die Colts Secondary hat's gemerkt.
Auch die Colts O-Line ist ein bisschen angeschlagen. Da gibt's auch ein paar Fragezeichen, ob die dann spielen können.
Du hast ja die genau dasselbe Ding, Tackle Eric Fischer. Ja. Wird der spielen? Der hatte irgendwie Achillesmäßig was gehabt. War zumindest auf dem letzten Injury Report gelistet. Dann hast du immer noch die Fußverletzung von Quentin Nelson. Ist der 100%? Und halt die Cold Secondary. Wenn da sich nicht was bessert, könnte das ganz schön eklig werden.
Und wenn Ding Quentin Nelson spielen sollte, dann wird es ein ziemlich geiles Matchup gegen Aaron Donald.
Und ich möchte bitte noch mal erwähnen, dass ich, wie heißt's wieder? Zach Pascal in Fantasy habe.
Ich habe Blankenship in Fantasy. Und Pittman.
Aber ja, Pittman hat nicht so viel wie Pascal rausgeholt.
Mein ganze Fantasy war, hab schon keinen Bock mehr nach Woche 1.
Deine Dynasty ist irgendwie so ein bisschen liegt in Trümmern.
Ja, aber wobei ich am Ende sagen muss, es war doch relativ knapp dann. Also wenn, ja, aber gut, mal gucken. Egal, werden wir sehen. Gut, Simon, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Und ja, viel Spaß beim zweiten Spiel gegen die Indianapolis Colts.